SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Und darum geht's bis 12:30. Die Kultusministerkonferenz präsentiert Vorschläge, um die Bildungsmisere an den Grundschulen zu beenden. Der Kanzler muss einmal mehr Streit in der Ampel schlichten und in Mannheim legt die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse zum Tod eines Mannes durch einen Polizeieinsatz vor. Das letzte Erdbeben in der deutschen Bildungslandschaft liegt gerade mal 2 Monate zurück. Damals hatte das Institut zur Qualitätsentwicklung in der Bildung, kurz IQB, seinen jüngsten Bildungstrend für das Jahr 2021 veröffentlicht. In einem Satz: Die Kompetenzen von Viertklässlern in Deutsch und Mathe sind bundesweit deutlich zurückgegangen. Fast ein Fünftel der Grundschülerinnen und Grundschüler hierzulande erreicht beim Lesen, beim Schreiben und beim Rechnen nicht einmal die Mindeststandards. Alarmstufe Rot sozusagen. Am Vormittag hat die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Schleswig-Holsteins Ressortchefin Prien eine Reihe von Empfehlungen präsentiert, wie dem gravierenden Missstand begegnet werden könnte. Aus Berlin berichtet Eva Huber.
Ein Weckruf. So sehen Bildungsexperten die Ergebnisse aktueller Studien. Ein Fünftel der Kinder hat gravierende Lücken beim Lesen, Schreiben, beim Rechnen. Felicitas Thiel ist Professorin für Schulpädagogik und beschreibt, was das genau bedeutet.
Man kann zwei Informationen, die in einem Text nahe beieinander liegen, nicht verknüpfen. Man kann also nicht verstehen, warum eine Person, die in einem Text beschrieben wird, etwas tut und wie das im Zusammenhang steht.
Diese Grundfähigkeiten zu üben, muss ein zentraler Fokus der Grundschulen sein, empfehlen die Bildungsexperten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Die Kultusminister der Länder haben das Gremium eingesetzt, damit sie Vorschläge zur Bildungspolitik machen. Um die Lücken zu schließen, empfiehlt sie zum einen ausreichend Lernzeit, also zum Beispiel die Stundenzahl in den Fächern Deutsch und Mathe zu erhöhen. Die Zeit müsste dann aber auch gut genutzt werden. Damit das klappt, sind aus Sicht Thiels 2 Punkte nötig.
Diagnose, wir müssen erst mal sehen, wo die Kinder stehen und dann gezielt fordern.
Also regelmäßig testen, auf welchem Niveau die Schülerinnen und Schüler sind und dann daran Förderkonzepte anschließen. Zum Beispiel Schüler laut vorlesen lassen, regelmäßig, um das flüssige Lesen zu trainieren. Wichtig ist ihr?
Also es geht nicht nur um Drill, das muss man immer wieder sagen, weil das ist dann sofort die Kritik, die einen erwartet. Und es geht darum, wirklich systematisch Grundlagen zu legen dafür, dass man dann auch Texte besser versteht. Und in Mathematik ist es genau dasselbe.
Dafür bräuchten die Lehrer dann auch ausreichend Fortbildungsmöglichkeiten. Und die Schulleiterinnen bräuchten Zeit, um das alles zu organisieren und diese Strategien in der Grundschule einzuführen. Das sind ein paar der Vorschläge des Expertengremiums. Die Kultusminister der Bundesländer wollen daraus zügig Empfehlungen erarbeiten. Nämlich schon bis zur kommenden Kultusministerkonferenz in einem halben Jahr, sagt die aktuelle Präsidentin Karin Prien. Denn
es ist eine der größten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben für die nächste Dekade, also für die nächsten 10 Jahre, dass es uns gelingt, Kindern in der Grundschule Mindeststandards in den basalen Kompetenzen, also in Wahrheit Lesen, Schreiben und Rechnen, zu vermitteln. Und damit das gelingen kann, muss die ganze Gesellschaft mittun.
Also auch die Eltern und Großeltern und auch die Kitas. Auch dort müsste schon gezielt gefördert werden, damit Kinder später gut lesen, schreiben und rechnen lernen. Auch dazu haben die Bildungsexperten Empfehlungen gemacht. Aber dafür sind dann nicht die Kultusminister zuständig, sondern die Familien- und Jugendminister.
Aus Berlin berichtete Eva Huber. Wer noch letzte Zweifel hatte, ob die Mullahs in Teheran tatsächlich bis zum Äußersten gehen, um die Unruhen im Land zu ersticken, der wurde gestern auf schreckliche Weise eines Besseren belehrt. Ein erster Demonstrant wurde wegen seiner Beteiligung an den Protesten hingerichtet. Umgehend gab es eine internationale Welle der Empörung aus Berlin, aus Paris, aus London. Bereits gestern kündigte Bundesaußenministerin Baerbock harte Reaktionen der EU an. Zudem wurde der iranische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. Heute Vormittag nun hat sich auch Bundespräsident Steinmeier zu den aktuellen Vorgängen im Iran geäußert.
Mein Respekt gilt heute allen Iranerinnen und Iranern, die in ihrem Land auf die Straße gehen, um gegen Gewalt, Unrecht und Unterdrückung zu demonstrieren, wohl wissend, dass sie sich damit in Lebensgefahr begeben. Ich bewundere ihren Mut. Und wir gedenken heute der Iranerinnen und Iraner, die ermordet wurden, weil sie für ein Leben in Freiheit und Würde eintraten. Wir nehmen Anteil am Schmerz der Angehörigen, die um ihre Toten trauern. Wir denken an die Demonstrantinnen und Demonstranten, die im Gefängnis sitzen, weil sie keine Untertanen sein wollen, sondern selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger. Und wir wollen ihnen sagen, wir sehen euer Leid, wir sehen die Verbrechen, die man euch antut.
Steinmeier drückte allerdings nicht nur Mitgefühl mit den Opfern aus, er wandte sich auch direkt an die Verantwortlichen.
Meine Damen und Herren, ich appelliere eindringlich an die religiöse und politische Führung in Teheran. Stoppen Sie die Gewalt gegen Kinder, Frauen und Männer, die auf den Straßen und Plätzen des Iran friedlich demonstrieren. Achten Sie die Menschenrechte, die den Iran genauso verpflichten wie alle anderen Länder in der Welt. Hören Sie auf, Verschwörungslegenden über ausländischen Einfluss zu verbreiten. Es sind Ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger, die gegen Sie aufbegehren, Ihre eigenen Kinder, Ihre eigenen Enkel, Neffen und Nichten. Und stellen Sie sich der Wahrheit. Und zu dieser Wahrheit gehört noch etwas. Ein Regime, das täglich auf die eigene Bevölkerung schießen lässt und zugleich anderen Staaten die Vernichtung androht, ein solches Regime darf niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen. Und ich verurteile aufs Schärfste, dass der Iran Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen unterstützt. Ich verurteile aufs Schärfste, dass das iranische Regime antisemitischen Hass verbreitet und Israel mit einer Vernichtung droht.
Bundespräsident Steinmeier heute Vormittag in Berlin. Wer Führung bestellt, der bekommt sie auch. So hatte es Bundeskanzler Scholz zum Amtsantritt versprochen. Anders gesagt, die einzelnen Ressorts können und sollen durchaus selbstständig arbeiten. Wenn's klemmt, schaltet sich der Chef ein. So geschehen zum Beispiel, als die Minister Habeck und Lindner sich partout nicht über die Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen Atomkraftwerke einigen konnten. Da sprach Scholz ein Machtwort, Laufzeiten werden bis Ende März verlängert, danach ist Schluss, neue Brennelemente gibt's nicht, Punkt, Fall erledigt. Ähnliches wurde offenbar heute wieder nötig, denn erneut kommen zwei Kabinettsmitglieder einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Bundesverkehrsminister Wissing und Bundesumweltministerin Lemke. Christopher Jänert in Berlin, worüber streiten die beiden denn genau?
Also ganz am Ende geht es auch um eine ganz grundsätzliche Frage. Sollen weiter Autobahnen, Straßen und Brücken neu gebaut werden oder nicht? Die Umweltministerin sagt nein. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir Güter auf die Schiene verlagern wollen. Alles andere wäre auch kontraproduktiv in Sachen Klimaschutz. Und der Verkehrsminister Wissing sagt ja, aber wir können natürlich auch auf gut ausgebaute Autobahnen nicht verzichten. Und die kann man ja auch klimaneutral machen mit E-Mobilität, mit Wasserstoff und so weiter. Und ganz im Detail geht es jetzt um ein Gesetz, das die Planung von Infrastrukturvorhaben beschleunigen soll. Das Vorbild ist da das, was in Sachen Windkraft schon gemacht wurde. Da kann man sagen, das hat eine übergeordnete Priorität. Man kann deswegen auf Verträglichkeitsprüfungen verzichten. Einsprüche sind schwerer geltend zu machen. Und Wissing will das eben nicht nur für Bahnstrecken, sondern auch für neue Straßen. Und da sagt die Umweltministerin, nee, also auf Umweltverträglichkeitsprüfungen verzichten und so weiter. Gerade bei Straßen, das geht eben nicht.
Gibt es denn Anzeichen, in welche Richtung der Kanzler tendiert?
Also es gibt nicht wirklich Anzeichen dafür, in welche Richtung er tendiert. Es ist auch noch gar nicht klar, wird er heute überhaupt was entscheiden oder hört er sich das erstmal an und schickt dann alle weg und sagt, jetzt einigt euch mal unter euch. Intern hat er aber wohl klar gemacht, dass dieses Plus an Geschwindigkeit bei der Infrastruktur, dass das schon kommen muss, weil teilweise dauert das einfach viel, viel zu lange bei jeglicher Art von Infrastruktur, auch bei Erneuerung von Straßen, und das soll eben schneller werden, und es sind da auch schon mögliche Kompromisse sichtbar, wenn es zum Beispiel um Brücken geht. Die werden oft ja einfach nur ersetzt, gerade bei Autobahnen, aber das Problem ist, man kann nicht einfach nur die neue Brücke einfach genauso wieder bauen wie die alte, weil es gibt mehr Verkehr, die Autos sind schwerer, die LKWs sind schwerer als vor 40, 50 Jahren. Und rechtlich gesehen sind diese Brücken dann Neubauten. Und da hat auch das Umweltministerium eben nichts dagegen, dass man das beschleunigt und das eben nicht wie ein Neubau behandelt. Wie es aber sonst aussieht, wo sonst Kompromisse möglich sind, da muss man mal abwarten.
Gibt es denn beispielsweise aus dem Koalitionsvertrag Hinweise darauf, wie die Ampel ganz grundsätzlich mit solchen Fragen umgehen will?
Na, wie gesagt, es steht im Prinzip drin, dass mehr Güter auf die Schiene verlagert werden sollen. Es steht auch nicht aber unbedingt drin, dass dafür Straßen leiden müssen, um das mal so auszudrücken. Aber insgesamt.
Also Punkt Lemke, Punkt Wissing.
Könnte man so sagen. Insgesamt aber gibt der Koalitionsvertrag eben eine Richtung vor, nämlich, dass Klimaschutz Vorrang hat. Wie man das dann am Ende definiert, wo es Kompromisse geben muss, um das auch umzusetzen, das muss dann im Einzelfall entschieden werden und genau das passiert hier.
Und womit rechnen Sie? Mit einem Kanzler-Machtwort oder mit einem Kompromiss?
Nein, ich würde nicht von einem Machtwort ausgehen. Dafür ist das Thema auch nicht drängend genug. Also die Atomkraftwerke, das Thema hat gedrängt. Und da hat der Kanzler eben von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Das ist ja eher ungewöhnlich, passiert praktisch nie, ist da aber passiert, weil es gedrängt hat. Und heute müssen wir das einfach mal sehen, als alle treffen sich und reden und dann überlegt man, wo Kompromisse sind. Ich würde von einem Machtwort eher nicht ausgehen.
Live-Informationen aus Berlin von unserem Korrespondenten Christopher Jänert. Vielen Dank. 2 Tage liegt sie nun zurück. Die größte Polizeiaktion in der Geschichte der Republik gegen die Reichsbürgerszene. Unter den 25 Personen, die die Sicherheitskräfte am Mittwoch festgenommen haben, ist bekanntlich auch eine frühere Bundestagsabgeordnete. Birgit Malsack-Winkemann saß für die AfD im Parlament, was die aufgedeckten Umsturzpläne zweifellos zusätzlich brisant macht. Und was nun natürlich auch die Frage aufwirft, wie steht eigentlich die AfD zu dem, was die 3000 Ermittler da am Mittwoch ausgehoben und zusammengetragen haben. Zur Reichsbürgerszene, zu den Umsturzplänen. Die Parteispitze jedenfalls ist weitgehend abgetaucht. In der Basis allerdings wird offenbar ziemlich lebhaft über die Razzia diskutiert. Aus Berlin Kai Küstner.
Viel ist der Parteispitze der AfD zu den Reichsbürgern nicht zu entlocken.
Wir verurteilen solche Bestrebungen und lehnen diese nachdrücklich ab,
hieß es nach der Razzia in einer 4 Sätze dürren Mitteilung. Man habe vollstes Vertrauen in die beteiligten Behörden. Auch am Tag nach dem Aufdecken der Umsturzpläne kein Wort dazu, dass mit der Richterin Birgit Malsack-Winkemann auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete festgenommen wurde. Doch die Wortkargheit der Chefetage steht in krassem Widerspruch zur heftigen Debatte in den Parteiforen. Wie dem ARD-Hauptstadtstudio aus der Bundestagsfraktion bestätigt wird, lautet in Chatgruppen die vorherrschende Meinung, das alles sei ein abgekartetes Spiel der Sicherheitsbehörden. Eine Vertuschungsaktion, um von einem Mord abzulenken. Im baden-württembergischen Illerkirchberg hatte am Montag ein Mann 2 Schülerinnen mit einem Messer angegriffen. Eine von ihnen starb. Tatverdächtig ist ein 27-jähriger Mann aus Eritrea.
Und um die Bürger jetzt noch vollends abzulenken von der Geschichte, zaubert man eine rechtsextreme Reichsbürger-Terrorgruppe aus dem Hut.
So deutet es in einem aktuellen Facebook-Video der Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt Hans-Thomas Tillschneider, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und spricht mit dieser Haltung offenbar vielen in der AfD aus der Seele. Eins müsse man Innenministerin Nancy Faeser lassen, twitterte der Berliner AfD-Politiker Georg Pasterski. Die Razzia gegen die Greise der Reichsbürger war toll inszeniert und großes Kino. Die Reichsbürger, auf deren Konto wohlgemerkt der Mord an einem Polizisten im Jahr 2016 geht, als eine Truppe durchgeknallter, aber harmloser Senioren. Diese Lesart ist in der AfD offenbar weit verbreitet.
Sobald ein paar Leute in der Facebook, WhatsApp oder Telegram-Gruppe beisammensitzen und einer sagt, ja, man müsste die Regierung stürzen und der andere gibt einen Daumen, dann hat man eine Terrorgruppe. Ja.
Spottet Hans-Thomas Tillschneider. Und ganz ähnlich sieht das der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Bistron. Staatsstreich mit 50 Rentnern, die würden nicht mal das Rathaus von San Marino einnehmen, ätzt Bistron auf Twitter und fügt dort noch an.
Die Bemühungen, eine Gefahr von rechts herbeizufabulieren, werden immer absurder.
Die AfD-Kommentare folgen also stets demselben Strickmuster. Die Umsturzpläne der rechten Reichsbürger werden verharmlost oder verniedlicht, die Polizeiaktion dagegen wahlweise als PR-Aktion lächerlich gemacht oder gar zu einer politischen Finte herabgewürdigt. Doch ist das Geraune von einem Ablenkungsmanöver womöglich eher ein Ablenkungsmanöver der AfD? Auffällig ist nämlich, mit Schweigen bedacht werden jegliche Verbindungen der Partei zur Reichsbürgerszene. Kaum jemand geht darauf ein, dass mutmaßlich eine der ihren tatkräftig beim Aushebeln der Demokratie helfen wollte. Die Richterin und Ex-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann. Im Jahr 2019 von Parteichefin Alice Weidel noch als tolle Politikerin gelobt. Die ist nach wie vor nicht nur AfD-Mitglied, sondern sogar Beisitzerin im Bundesschiedsgericht der Partei. Kommentieren will man das von Seiten der Parteizentrale vorerst nicht. Nur sind die Namen der Beisitzer auf der Homepage der AfD anders als vor der Razzia nicht mehr zu finden. So richtig scheint der Parteispitze die Verbindung zur Festgenommenen doch nicht mehr zu behagen. Kai Küstner, Berlin.
Anfang Mai dieses Jahres starb in der Mannheimer Innenstadt ein Mann nach einem Polizeieinsatz. Zwei Beamte hatten ihn auf dem Mannheimer Marktplatz festgenommen und in sozialen Medien kursieren einige beklemmende Videos von dieser Aktion. Sie zeigen zum Beispiel, wie ein Beamter gewaltsam gegen den Mann vorgeht, woraufhin dieser kollabiert. Mehrfach soll er bereits auf dem Boden liegend gegen den Kopf geschlagen worden sein. Gestern hat die Staatsanwaltschaft deswegen Anklage gegen zwei Polizisten erhoben. Heute gab es weitere Einzelheiten. Einem Polizeioberkommissar wirft die Staatsanwaltschaft demnach unter anderem Körperverletzung im Amt mit Todesfolge vor. Ein weiterer Beamter wird der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen beschuldigt. SWR-Reporter Wolfgang Kessel.
Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft haben seit dem umstrittenen Polizeieinsatz auf dem Mannheimer Marktplatz über 90 Zeugen vernommen und rund 120 Handy- und Überwachungskameravideos gesichtet und analysiert. Staatsanwalt Marc Schreiner.
Die beiden Polizeibeamten wollten den 47-Jährigen gerne in eine psychiatrische Einrichtung zurückbringen, weil akute Eigengefährdung bestand. Der 47-Jährige ließ sich da aber nicht überreden, sondern setzte seinen Weg in Richtung Marktplatz fort.
Dann nahmen die beiden Beamten den an Schizophrenie leidenden Mann am Rande des Marktplatzes fest, brachten ihn zu Boden und ein Beamter, ein Polizeioberkommissar, habe dann unvorschriftsmäßig Gewalt angewendet. Erst sprühte er Pfefferspray, dann schlug er laut Anklage dem sich widersetzenden 47-Jährigen mehrfach gegen den Kopf.
Der Pfefferspray-Einsatz, der zuerst kam und dann diese Faustschläge im Rahmen der Fixierung, waren aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. Dem anderen Beamten werfen wir allerdings daran keine Beteiligung vor. Da geht der Vorwurf dahin, dass der andere Polizeibeamte, der Polizeihauptmeister, die Möglichkeit gehabt hätte, dafür zu sorgen, dass der 47-Jährige zum Beispiel in eine stabile Seitenlage gebracht wird. Da hat ein rechtsmedizinisches Gutachten eben ergeben, dass er dann mit hoher Wahrscheinlichkeit überlebt hätte.
Laut der Anklage waren die Faustschläge gegen den Kopf des am Boden fixierten 47-Jährigen eine der Ursachen für dessen späteren Tod.
Letztlich konnte man ihm dann Handschließen anlegen, aber der 47-Jährige verblieb dann in einer Bauchlage, hatte also quasi die Handschließen auf dem Rücken und verblieb in der Bauchlage und infolge der Schläge blutete er aus der Nase. Und diese ungünstige Fixierung auf dem Bauch zusammen mit dem Blut in der Nase, der 47-Jährige hat dann wohl auch Blut eingeatmet, hat dann insgesamt zu wenig Sauerstoff bekommen und ist dann letzten Endes verstorben.
Rechtlich eher unerheblich sei gewesen, dass der 47-Jährige wohl im Rahmen der Festnahme versucht hatte, die Beamten zu schlagen, Staatsanwalt Marc Schreiner.
Wir konnten auf den Videosequenzen sehen, dass er eben auch in Richtung des einen Beamten geschlagen hat. Letzten Endes war das aber vor der Fixierung auf dem Boden. Dementsprechend muss man im Prinzip das etwas getrennt beurteilen von dem späteren Geschehen.
Ob es zu einem Prozess kommt, ist noch unklar. Das Mannheimer Landgericht prüft das eigenen Angaben zufolge. Das Polizeipräsidium Mannheim teilte mit, dass der Polizeioberkommissar wegen der Anklage weiter suspendiert bleibe. Die Suspendierung seines damaligen Kollegen werde aufgehoben. Gegen beide Beamte, so die Staatsanwaltschaft, gelte bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung. Es liefen unterdessen auch Ermittlungen gegen den Arzt, der den 47-Jährigen wegen dessen Schizophrenie behandelt hatte. Der Arzt hatte die beiden Polizeibeamten bei dem Einsatz damals begleitet.
Auch wenn die meisten europäischen Staaten in den Ranglisten von Antikorruptionsaktivisten vergleichsweise gut wegkommen, besser geht immer. Nicht alles läuft so richtig gut. Jedes Jahr kommt es in Europa zu Milliardenschäden durch Bestechung, Unterschlagung, Betrug, Veruntreuung von EU-Geldern. Dabei hat die Europäische Union mit einem Netz von Institutionen und Behörden regelrecht aufgerüstet, zuletzt mit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Ziel, endlich wirksamer gegen Korruption und Betrug vorgehen zu können. Das Ganze funktioniert auch einigermaßen. Es gibt durchaus Erfolge zu vermelden, gleichzeitig aber gibt es einen gewichtigen Schwachpunkt. Denn die europäische Korruptions- und Betrugsbekämpfung steht und fällt mit dem Engagement der Mitgliedstaaten. Aus Brüssel berichtet Alexander Göbel.
Hausdurchsuchungen in 14 EU-Staaten, 600 Verdächtige, ein Betrügernetzwerk von 9000 Firmen und ein Steuerschaden von über 2 Milliarden Euro. Ende November konnte die Europäische Staatsanwaltschaft zeigen, was sie kann. Kriminelle Unternehmen hätten Elektronikgeräte verkauft und zu Unrecht von den nationalen Finanzbehörden in den EU-Ländern Mehrwertsteuer zurückgehalten, sagt die Rumänin Laura Köveschi. Für die Chefin der Europäischen Staatsanwaltschaft ist das Aufdecken des bisher größten europäischen Mehrwertsteuerbetrugs das erste wichtige Erfolgserlebnis ihrer noch jungen Behörde.
Wir reden hier nicht von Kleinkriminalität, sondern von organisierten Verbrechen, das wir hier untersuchen.
Köveschis European Public Prosecutor's Office, kurz EPO, hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und konnte nach jahrelanger Verzögerung seine Arbeit erst im Sommer 2021 aufnehmen. EPO ist der neue Kern der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in der EU. Die Behörde soll den europäischen Helikopterblick auf Finanzkriminalität haben und darf alles ahnden, was irgendwie mit dem Missbrauch von EU-Mitteln zusammenhängt. EPO soll grenzüberschreitend ermitteln, Vermögen beschlagnahmen, Haftbefehle beantragen und natürlich Anklage erheben. Für Deutschland ist der Rostocker Oberstaatsanwalt Andres Ritter dabei.
Wir sind tatsächlich ein Versprechen an Europas Bürger, dass letztendlich jeder Euro, der aus dem Bundeshaushalt jetzt nach Europa geht, wenn man jetzt von deutschen Steuerzahler ausgeht, auch tatsächlich zu dem verwandt wird, wozu es gedacht war.
Um Kleckerbeträge geht es dabei nie, dafür umso mehr um enge Zusammenarbeit mit schon bestehenden EU-Einrichtungen wie Eurojust, Europol und vor allem mit OLAF, der Behörde zur Betrugsbekämpfung. Oder später auch mit der geplanten EU-Geldwäschebehörde. Doch die Bekämpfung von Betrug und Korruption steht und fällt mit denen, die sie mittragen, den EU-Mitgliedstaaten. Was die Europäische Staatsanwaltschaft betrifft, weigern sich Ungarn, Polen und andere EU-Länder mitzumachen und der Behörde relevante Finanzkriminalität zu melden. Für die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier ein großes Problem.
Da natürlich gerade eine Europäische Staatsanwaltschaft unter Umständen auch die Notwendigkeit hat, einzugreifen, falls es in einem Mitgliedstaat zu ernsthaften Problemen kommt und da entsprechend auch Ermittlungen zu tätigen, unter Umständen auch im Bereich von Regierungen.
Ungarn wäre so ein Fall, insbesondere das Gebaren von Premierminister Viktor Orban. Doch hier wirkt die neue Staatsanwaltschaft zahnlos. Auch wenn die EU-Kommission in Budapest Korruption auf höchster Ebene erkennt und deshalb den Mitgliedstaaten empfiehlt, Ungarn mehr als 13 Milliarden Euro Fördergelder einzufrieren, gegenüber möglicherweise korrupten Regierungen bleibt der Kommission nichts anderes übrig, als mit zähen Artikel 7 Verfahren und dem mühsamen Rechtsstaatsmechanismus zu drohen. Ausgang offen.
Für viele kleine Handwerksbetriebe gibt's gute Nachrichten oder zumindest einen Lichtblick in der Energiekrise. Bund und Länder haben sich am Abend auf Finanzhilfen für Betriebe geeinigt, die nicht von den Strom- und Gaspreisbremsen profitieren, zum Beispiel, weil sie mit Öl, Pellets oder Briketts heizen. Für sie soll es Härtefallregelungen geben. Der Bund will die Länder hier mit 1 Milliarde Euro unterstützen. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was genau heißt das jetzt für die betroffenen Betriebe?
Das heißt, dass sie demnächst über die jeweiligen Länderministerien Härtefallhilfen beantragen können. Die 1 Milliarde aus dem Härtefallfonds wird jetzt auf alle Bundesländer verteilt. Die Länder werden dann mit Sicherheit noch Landesmittel obendrauf legen und dann eben jeweils eigene Hilfsprogramme daraus basteln, um den kleineren und mittelgroßen Unternehmen zu helfen, die besonders viel Energie brauchen oder eben mit Öl und Pellets heizen, aber bisher nicht berücksichtigt wurden bei den Hilfsprogrammen.
Nach der Einigung von gestern Abend gibt es nicht nur Applaus, sondern auch Kritik. Warum?
Naja, viele betroffene Betriebe hatten gehofft, dass es eine pauschale, eine generelle Unterstützung gibt für alle, die mit Öl, Holz bzw. Pellets heizen und eben keine individuellen Härtefallregelungen, die jetzt über die Länder abgewickelt werden. Vor allem die Länder Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern hatten sich für eine bundesweit einheitliche Regelung eingesetzt. Entsprechend waren deren Länderchefs bzw. Chefinnen gestern enttäuscht. Jetzt müsse sich jeder einzeln um Heizkosten oder Härtefallzuschüsse kümmern. Das ist natürlich der kompliziertere, aufwendigere Weg.
Und wie kam die Einigung bei denen an, die es wirklich betrifft, also zum Beispiel bei Betrieben im Handwerk?
Beim Handwerksverband gab es tatsächlich erstmal Lob, dass es jetzt überhaupt eine Unterstützung gibt für Betriebe, die mit Öl oder Pellets heizen, denn viele dieser Betriebe seien dem Rat gefolgt, aus Gas auszusteigen und eben auf andere Energieträger zu wechseln. Und gerade die Unternehmen hätten es eben nicht verstanden, wenn sie nicht hätten berücksichtigt werden können. Das heißt, das Handwerk ist froh, dass überhaupt was auf den Weg gebracht wurde. Aber beim Verband ist die Befürchtung groß, dass es einfach immer noch Betriebe geben wird, die trotz Gas- und Strompreisbremse, trotz Härtefallhilfen ihre Energiekosten nicht tragen können. Und es gibt eben auch wohl noch keine Lösung für Betriebe, denen die Versorger die Gasverträge einfach gekündigt haben und die noch keine Anschlussverträge bekommen haben. Auch hier bräuchte es zwingend noch rasche Lösungen.
So viel zum Thema Härtefallhilfen. Was tut sich denn heute an der Börse?
Naja, der deutsche Leitindex DAX, der hat ja eine sehr schwache Woche hinter sich, hat zeitweise mehr als 300 Punkte verloren. Heute stabilisiert sich der DAX, wie es so schön heißt im Börsendeutsch, steht aktuell 0,6% im Plus bei 14.350 Punkten.